Wir starten mit einer neuen Predigtreihe, also im Großen und Ganzen immer noch das Leben in der Fülle. Und jetzt das Thema momentan ist, das ist die falsche Folie, kein Problem, frisches Wasser. Wir wollen frisches Wasser trinken. Das Leben ist zu kurz, um das Beste zu verpassen. Und aus abgestandigen Brunnen zu trinken, abgestandiges Wasser zu trinken, wir wollen frisches Wasser. Und bei uns Christen ist das klar, das frische Wasser ist natürlich Jesus Christus. Da müssen wir nicht lange darüber diskutieren. Nun, es bewegt mich, dass viele aber lieber abgestandenes Wasser trinken. Auch unter Christen. Ich möchte euch zwei Personengruppen schildern, die so ab und zu in die Seelsorge kommen. Und das bewegt mich. Die eine Personengruppe, das sind Menschen, die sprechen von Ängsten gegenüber Gott. Sie haben Angst vor Gott. Sie haben Angst, weil sie versagen, weil Schuld in ihrem Leben ist. Und sie leben immer mit einer gewissen Angst. Angst vor Gott, er könnte sie bestrafen. Das Tragische ist, dass diese Menschen irgendwann anfangen zu rebellieren gegen Gott. Weil sie eben merken, sie schaffen es nicht, Gott zu genügen. Und die Rebellion führt sie dann in die Sünde. Die Rebellion führt sie dann in den Ehebruch, in die Geldgier, in was auch immer. Einfach Rebellion gegen Gott. Nun, dahinter steckt ein Problem, das werde ich gleich nennen, aber zuerst möchte ich eine zweite Gruppe schildern, die auch in die Seelsorge kommt, oder die kommt weniger in die Seelsorge, aber mit der spreche ich dann ab und zu. Die haben es scheinbar geistlich geschafft. Die haben das Gefühl, sie genügen Gott. Oft sprechen sie über andere, die im Glauben es nicht so ernst nehmen wie sie. Und denen man das mal sagen müsste, und natürlich sollte ich das als Pfarrer ihnen sagen. Und sie sind stolz auf ihr Leben, weil sie es angeblich geschafft haben. Die letzte Konsequenz bei dieser Personengruppe ist, dass sie anfangen zu heucheln wie die Pharisäer. Jesus hat die Pharisäer nicht verurteilt, weil sie Fehler gemacht haben, sondern weil sie so getan haben, als hätten sie es im Griff. Und das Problem dieser beiden Personengruppe kann man mit einem Wort beschreiben, nämlich Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit führt entweder zu Rebellion gegen Gott, nämlich dann, wenn ich merke, ich schaffe es nicht, Gott zu genügen. Oder es führt in den Stolz und in den Hochmut, schaut mich mal an, ich hab's im Griff. Gesetzlichkeit. Nun, die Bibel ruft uns auf zur Freiheit, Leben in der Freiheit. Ich möchte mit euch einen Text ansehen in Galater 5. Die Verse 1 bis 6. Da heißt es, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus herausgelöst und habt den Weg der Gnade verlassen. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Gott hat uns zur Freiheit berufen und nicht zur Gesetzlichkeit. Ich bin so dankbar, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat und nicht zur Gesetzlichkeit. Nun möchte ich dich fragen, glaubst du das? Lebst du das? berufen zur Freiheit? Oder bist du doch eher gesetzlich? Oder vielleicht so eine Mischform, so ein bisschen Freiheit und ein bisschen Gesetzlichkeit? Aber der Text sagt ganz klar, das geht gar nicht zusammen. Wenn wir den Eindruck haben, wir müssen das Gesetz halten, dann haben wir den Weg mit Christus verlassen, die Gnade. Zur Freiheit hat Christus euch befreit, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Die Gesetzlichkeit. Nun, in der christlichen Gemeinde oder Geschichte ist leider etwas Tragisches passiert. Man ging davon aus, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, das ABC des Glaubens ist. Also man bekehrt sich als Sünder zu Jesus Christus, das ist das Evangelium, aber dann muss man durch viele gute Werke, durch Leistung, durch Gebete, durch weiß ich nicht was, Gott beweisen, dass man ihm auch würdig ist. Da kann ich nur sagen, happy Gesetzlichkeit, wer so denkt. Die Galater dachten, es braucht noch die Beschneidung, um vor Gott gerecht zu sein. Und Paulus sagt, wenn ihr meint, ihr braucht noch die Beschneidung, dann muss ich euch sagen, dann seid ihr verloren, dann habt ihr den Weg mit Christus verlassen. Also Gesetzlichkeit ist eine tragische Sache. Da gehen wir an Christus vorbei. Das Evangelium ist das A bis Z des Glaubens. Unser ganzes Leben, unser ganzes Christsein steht unter dem Evangelium. Wir sind zur Freiheit berufen. Amen. Ich habe gemerkt, das haben nicht alle Amen gesagt. Weil jetzt kommen natürlich die, und das verstehe ich, die sagen, ja, wenn wir zur Freiheit berufen sind, dann können wir einfach fröhlich drauf lossündigen. Das hat mir letzte Woche jemand gesagt. Ja, wenn wir ja zu frei berufen sind, dann können wir einfach sündigen. Warum sollte ich dann Gott gehorsam sein? Das ist nicht der Erste, der so gefragt hat. Paulus wurde das auch schon gefragt. In Römer 6,1. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Und Paulus hat den Römern erklärt, dass sie aufgrund der Gnade gerettet werden und nicht aufgrund des Gesetzes. Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade im vollen Maße auswirkt? Also quasi, wir machen Gott noch einen Gefallen, wenn wir sündigen. Oder dann kann er uns noch mehr vergeben und dann kommt Gott noch größer raus. Was sagt Paulus? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Niemals. Dann gleich ein bisschen später, 6,15. Was heißt das nun, wenn unser Leben unter der Gnade steht und nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin sündigen? Die sind schon einen Schritt weniger weit gegangen. Aber ist es nicht einfach gleichgültig? Es spielt einfach keine Rolle, oder? Ob wir sündigen, wir leben ja eh unter der Gnade. Und Paulus sagt nur ein Wort. Niemals. Niemals. Also Leben in der Freiheit ist kein Freipass zum Sündigen. Tatsache ist aber auch, dass Gesetzlichkeit nicht gerecht macht und uns auch nicht zu besseren Christen macht. Im Gegenteil. Gesetzlichkeit führt langfristig zu Rebellion oder zu Überheblichkeit. Wie können wir jetzt in der Freiheit leben aus der Gnade Gottes und gleichzeitig das Gesetz, die Bibel hochhalten? Das ist eine ganz wichtige und entscheidende Frage. Ich möchte diese Frage anhand eines Bildes klären. Wir haben hier vorne zwei Tische. Auf einem Tisch ist so, ich sage einmal, Giftwasser, Dreckwasser, sieht schon giftig aus, oder? So giftgrün. irgendwie auch attraktiv, oder? So gewisse Drinks sehen auch so etwa aus. Aber da ist auch Gift drin, Nervengift, Alkohol. Also Giftwasser auf der einen Seite, auf einem Tisch, da drüben sauberes Wasser, das lassen wir jetzt da mal noch stehen. Und jetzt, ich möchte euch einfach ein Bild schildern. Stellt euch vor, ich, Stefan, ernähre mich von solchem dreckigen, giftigen Wasser. Und ich bin völlig abgemagert. Ich habe ständig Bauchschmerzen. Ich bin krank. Mein Körper ist total eingefallen. Es geht mir wirklich schlecht. Das hängt damit zusammen, dass ich dieses Giftwasser trinke. Ich möchte euch schildern, für was das Giftwasser steht. Und wenn ich jetzt ein paar Beispiele mache, dann treffen die nicht unbedingt auf mich zu, einfach, dass das klar ist. Es geht um Sünde. Es geht zum Beispiel um die Sünde des Mordens. Gut, das ist jetzt schon ein bisschen krass. Also, dieses Wasser schmeckt mir jetzt wirklich nicht. Das würde ich vielleicht auf die Seite stellen. Höchstens vielleicht in einem Gedanken. Ist das eigentlich schon Sünde? Und dann gibt es die Sünde des Diebstahls. Gut, ich lebe jetzt in der Schweiz, da geht es uns relativ gut. Ich bin nicht so versucht, dieses Wasser lasse ich vielleicht auch auf der Seite. Aber jetzt wird es spannend, jetzt kommt die Sünde der Eifersucht. Ich bin so eifersüchtig auf meinen Nachbarn, der hat sein so wunderschönes Haus. Und wenn doch der nur endlich sterben würde. Und jetzt versteht mich richtig, ich wohne in einem Reihen-Einfamilienhaus. Also ich bin nicht eifersüchtig auf den Nachbarn. Der hat dasselbe Haus wie wir. Vielleicht könnte ich ja ein bisschen nachhelfen, dass der früher stirbt. Nein, das wäre ja Mord und das möchte ich ja eigentlich nicht konsumieren. Und dann ist noch die Eifersucht auf meinen Arbeitskollegen. Der sieht so gut aus und der flirtet immer mit den heißen Girls. Und ich mache immer nur Zweiter. Oh, ist das gemein und mühsam. Ich bin wirklich eifersüchtig auf ihn. Und dann ist die Sünde zum lieben Geld. Meine Geldgier. Gut, ich nenne es eher Sparsamkeit. Aber ich möchte doch immer mehr und mehr haben. Und ich habe nie genug. Warum werde ich eigentlich nicht satt? Und dann gibt es noch die Sünde des Ehebruchs. Also das heißt, ich flirte ja nur ein bisschen mit den Girls in der Firma. Leider mit den wenigen Heißen, weil die hat ja mein Kollege. Ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich schon gegenüber meiner Frau, aber ich flirte ja nur. Und dann sind die heimlichen Pornos. Ja, ich schade ja niemandem. Und Jesus ist ja da zum Vergeben. Versteht ihr, was ich mit Giftwasser meine? Das macht uns krank. Das schadet uns, das ist wirklich nicht gut. Es mag vielleicht vordergründig attraktiv aussehen, aber es macht mich krank. Ich bekomme Bauchschmerzen und so weiter. Und manchmal eben sieht die Sünde auch so aus, wie so ein glustiger, das ist jetzt Oberhochdeutsch, glustiger Apfel, ein leckerer Apfel. Aber wenn du da reinbeißt, der ist wurmstichig. Das wird dich anekeln. Es macht dich krank. Und jetzt seht ihr mich und habt etwas Mitleid mit mir. Also nicht nur etwas, ihr habt großes Mitleid mit mir. Ihr seht diese kranke Kreatur und ihr wisst, ihr habt zu Hause sauberes Wasser. Haufenweise, ihr habt sogar einen Wasserhahn, aus dem fließt sauberes Wasser. Und ihr sagt zu mir, hey Stefan, komm doch zu uns nach Hause. Du musst nicht dieses Dreckwasser trinken. Du darfst von uns dieses saubere Wasser haben. Und wir haben Hülle und Fülle davon. Und ich denke dann, wow, echt, darf ich das machen? Darf ich zu euch kommen? Wisst ihr, ich verschmutze euch den Stuhl. Und ihr sagt, ach, das macht nichts, Stefan, das können wir wieder abwischen. Das kommt alles wieder in Ordnung. Und ich frage euch nochmal, darf ich wirklich von diesem sauberen, guten, gesunden Wasser trinken? Und ihr sagt, ja klar, komm zu uns nach Hause. Und dann stelle ich euch eine Frage. Darf ich ab und zu auch noch von diesem Dreckwasser trinken? was denkt ihr, wenn ich so eine Frage stelle? Dieses Dreckwasser, das mich krank macht, von dem ich schwach werde, von dem ich Bauchschmerzen bekomme? Was denkt ihr? Hä? Ich habe einen in der Schüssel, das kann man sogar auf Hochdeutsch sagen. Ich habe einen Knall, ich spinne. Aber wisst ihr, das ist genau die Frage, die jemand stellt, der Gott kennengelernt hat, der Vergebung empfangen hat durch Jesus Christus und dann fragt, darf ich nicht auch noch sündigen? Nur so zwischendurch, weil es gerade so lustig ist und ein bisschen Spaß macht? Das ist genau die Frage. Ich lebe aus der Gnade. Jesus, vergib mir. Darf ich nicht noch ein bisschen sündigen? Am Anfang mag es Spaß machen, zu sündigen. Kurzfristig. Aber langfristig macht es uns krank, es macht uns kaputt, es vergiftet unser Leben. Es zerstört die Beziehung zu mir selbst, zu meinen Nächsten und vor allem zu Gott. Jemand, der diese Frage stellt, hat wahrscheinlich noch nicht begriffen, wie sehr Jesus Christus ihn liebt. Wie gut Gott ist. Gott gibt uns keine Gebote, die uns schaden. Die Bibel, das Gesetz ist absolut gut. Es dient unserem Wohl. Es ist keine Frage. Und manchmal verstehen wir vielleicht nicht immer alles, aber es ist gut. Wenn ich erkannt habe und glaube, dass Gott gut ist, dass die Bibel gut ist, dass es das Beste für mich ist, nach Gottes Gebot zu leben, dann will ich nicht mehr solches Dreckwasser trinken. Weil es mich krank macht. Weil es die Beziehung zu mir, zu Gott, zum Nächsten zerstört. Und Jesus Christus hat für dich bezahlt, er hat sein Leben hingelegt. So sehr liebt Gott uns. Und er hat uns befreit aus dieser Schuld, aus diesem Dreckwasser, aus der Sünde. Er möchte die Quelle des frischen Wassers sein in unserem Leben. Und wir dürfen es kosten, so viel wir wollen, wann immer wir wollen. Wir haben totalen Überfluss in Jesus. Wenn ich Gott wirklich erkannt habe, dann will ich nicht mehr Dreckwasser trinken, sündigen. Dann will ich Gott gehorchen. Amen. Ich möchte eine kurze Lobrede auf das Gesetz halten, weil manchmal wird das so ausgespielt. Das Gesetz auf der einen Seite, der Geist auf der anderen Seite. Ich benutze nur ein paar Verse aus dem Römerbrief. Römer 7, Vers 14, da heißt es, das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben. Von wegen, das ist ein Gegensatz, Geist und Wort. Das gehört zusammen, der Geist Gottes hat das Gesetz gegeben. Dann heißt es in Römer 2, 20, das Gesetz ist der Inbegriff der Erkenntnis von der Wahrheit. Oder Erkenntnis und Wahrheit, Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit. Dann heißt es, wer das Gesetz hält, der ehrt Gott. In Römer 3, Vers 23 lesen wir, du redest voller Stolz vom Gesetz, das ist das, was ich jetzt tue, und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Also wenn wir Gottes Gesetz brechen, rauben wir Gott die Ehre. Dann Römer 3, 20, das Gesetz macht nicht gerecht, es lässt uns aber erkennen, was Begierde und was Sünde ist. Wie willst du dieses Dreckwasser meiden, wenn du nicht weißt, was in der Bibel steht, was dich krank macht, was dich kaputt macht? Du konsumierst es, ohne zu wissen, dass es dich krank macht. Das Gesetz ist heilig, seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Römer 7, Vers 12. Oder die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Römer 13, Vers 13. Also das Gesetz zeigt uns, wie wir in Liebe leben können. Das ist eine Anleitung von der Liebe. Und wir stehen so lange unter dem Gesetz, wie wir leben. Wer in Christus ist, ist aber tot für das Gesetz. Römer 7, Vers 1 bis 6. Ist das nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite Tod für das Gesetz, auf der anderen Seite sollen wir das Gesetz halten, weil es gut ist, weil es die konkrete Anwendung der Liebe ist. Ja, was jetzt? Halten oder nicht halten? Ich sage beides. Und ich glaube, hier sehen wir den Unterschied zwischen Gesetzlichkeit und lebendigem Christsein. Ich sage es dreimal auf drei unterschiedliche Arten, weil ich glaube, das ist total wichtig. Wir müssen das Gesetz in dem Sinne nicht halten, dass es uns vor Gott gerecht macht oder gerecht erhält. Jesus hat uns gerecht gemacht. Und durch das Halten des Gesetzes können wir dazu nichts beitragen. Das wäre Gesetzlichkeit, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas zu meiner Gerechtigkeit beitragen. Aber wir halten das Gesetz freiwillig, weil Gott in der Bibel seinen Willen erklärt hat und das Beste ist für Gottes Reich, für andere Menschen und für mich selbst. Es geht also nicht nur um mich. Wir haben Galater 5, Vers 6 gelesen. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ich sage es auf eine zweite Art, nochmals etwas anders. Ich halte mich nicht an das Gesetz, weil ich Gottes Liebe verdienen möchte oder ihm etwas beweisen möchte. Das wäre wieder Gesetzlichkeit. Ich halte mich aber an sein Gesetz, weil ich Gott erkannt habe und weiß, dass er und seine Weisungen absolut gut sind. Ich halte das Gesetz, weil ich Gott und meine Mitmenschen liebe. Und nochmals etwas anderes, ein drittes Mal, ganz kurz. Ich sündige nicht, weil ich nicht sündigen darf. Das wäre Gesetzlichkeit. Sondern ich sündige nicht, weil ich Gott und meine Mitmenschen und mich selbst liebe. Ich komme zum Schluss. Ich möchte 7 Anwendungen euch mitgeben. Ihr findet die auf dem Zettel, den ihr bekommen habt beim Eingang. Und wir werden nach den 7 Anwendungen eine kurze Zeit haben, wo jeder für sich so überlegen kann, wo hat Gott mich persönlich angesprochen? Wo ist vielleicht ein Punkt, den ich die nächsten Tage, Wochen angehen möchte? Die erste Anwendung, lerne Gott durch die Bibel immer besser kennen, damit du absolut von Gott überzeugt bist. Weil du willst ihm nur gehorchen, wenn du ihn wirklich kennst und weißt, er ist absolut gut. Darum lerne Gott kennen in deinem Leben und Alltag. Etwas Zweites. Sei dir bewusst, in dir lebt der Heilige Geist, der dir die Kraft gibt, nach Gottes Gesetzen zu leben. Nicht, weil das für das Heil notwendig wäre, sondern weil es dem Reich Gottes, deinem Nächsten und dir selbst dient. Etwas Drittes. Wenn du nicht alles im Gesetz verstehst und gewisse Sünden dir vordergründig verlockend erscheinen, das soll es ja durchaus geben, gibt es nur eines, sei Gott gehorsam. Gott ist gut, Gott ist gerecht, Gott ist heilig. Frag dich nie, ob irgendeine Sünde zulässig sei. Sei Gott einfach gehorsam. Etwas Viertes, lerne Gottes Willen im Gesetz immer besser kennen, eben damit du nicht mehr unwissentlich von diesem Giftwasser trinkst. Wenn du Gottes Willen nicht kennst, wie weißt du, was gut ist, was schlecht ist? Etwas Fünftes, da wo du das Gesetz übertrittst, das tun wir, wissentlich und unwissentlich. Es passiert, ja. Wisse, dass Jesus Christus dein Fürsprecher ist. Du darfst zu ihm kommen und deine Schuld ihm bekennen, ihm sie zu Füßen legen und du bist entgiftet. Jesus vergibt unsere Schuld, unsere Sünde. Etwas Gewaltiges. Etwas Sechstes. Ich möchte dich auffordern, breche mit der Sünde. Wenn du irgendwo in deinem Leben eine Sünde hast, die du aus irgendwelchen Gründen tolerierst und zulässt, brich mit dieser Sünde. Sie macht dein Leben krank, sie zerstört deine Beziehung zu dir selbst, zu Mitmenschen und zu Gott. Brich mit der Sünde. Es gibt nie eine Legitimation zu sündigen. die gibt es nie. Und wenn du dir das noch so einredest und wenn du noch so denkst, ja, Jesus ist ja da, um zu vergeben, brich mit der Sünde. Sie macht dein Leben kaputt. Jesus Christus ist es, der unser Leben, unsere Bedürfnisse wirklich stillen kann. Sünde kann das nie. Auch wenn es vielleicht so attraktiv aussieht wie ein guter Apfel. Und etwas siebtens, konzentriere dich auf Gott, wer er ist und was er tut. Also lege nicht die Schwerpunkte auf die Verbote. Denk nicht ständig darüber nach, ja, was möchte Gott, dass ich alles nicht tue? Oder sag einmal einem Teenager, was er garantiert nicht tun darf, und er wird hundertprozentig versucht sein, genau das zu tun, weil aus irgendwelchen Gründen verbieten mir das meine Eltern. Und dann kann es ja nur attraktiv sein, oder? Wir Menschen ticken so, alles, was verboten ist, will man tun, überschreiten. Das ist unser Drang nach Freiheit. Zeig einem Teenager viel lieber, wie das Leben mit Christus aussieht, wie genial das ist, wie gut das ist, wie herrlich das ist. Und er wird von Jesus begeistert sein. Ich glaube, diese Punkte führen uns zu einem Leben in der Freiheit. Frei von Gesetzlichkeit, auch frei von Schuld und Sünde, die unser Leben kaputt macht, die uns gefangen nimmt. Ich möchte dich fragen, gibt es einen Punkt auf diesem Zettel, der dich anspricht, wo du merkst, ja, das ist etwas für mich, da muss ich dran arbeiten, da möchte ich mich von Gott führen und leiten lassen, in die Freiheit führen lassen. Ich möchte dir eine Zeit zum Nachdenken geben. Wir haben ein bisschen Hintergrundmusik. Geh die sieben Punkte für dich nochmals durch. Vielleicht hatte ich auch gerade etwas angesprochen. Und überlege dir, was wäre der nächste Schritt? Besprecht das in den Hauskreisen. Macht euch dazu Gedanken, was der nächste Schritt ist. Und wir werden dann auch nach dem Gottesdienst die Möglichkeit zum Gebet haben. Wir haben da hinten der die Gebetsecke, der kannst du dich einfach einfinden. Das sind ein paar Leute, die für dich beten, die mit dir auch ein paar Worte wechseln. Nutze das. Wenn du merkst, du kommst von Sünde nicht los, du kannst mit ihr nicht sprechen, du fällst immer wieder in dasselbe hinein und hast Gott schon 100-mal gebeten, dass er dich befreit, sprich auch mit einem Menschen darüber. Lass für dich beten. Ich glaube, Gott möchte uns da wirklich auch weiterhelfen und er gebraucht Menschen, die für uns beten, die für uns da sind, die mit uns sprechen.